So, das stellt unseren Dienst vor. Wie gesagt, wir haben die Bibelschule in Bad Gandersheim haben wir mit aufgebaut. Und dann vor 10 Jahren, erstmal durch eine persönliche Krise in unserem Leben, haben wir Abstand gehabt, wo wir wirklich an uns wirken lassen konnten von Gott, und das war eine sehr gute Zeit. Und dann hat Gott uns in einen neuen Dienst hinein kapituliert. Und zwar heißt es Arise. Das klingt wie Reisen, und das ist auch, was wir tun. Wir sind ein Reisedienst, aber Arise ist Englisch für steh auf. Und das ist, was Gott zu uns gesagt hatte. Wir haben Gott gesucht, Herr, was sollen wir tun? Und Gott sagte, steht auf. Und dann haben wir gesagt, also wenn Gott zu uns sagt, steht auf, dann lassen wir auch nicht die Deutschen in Ruhe. Und so reisen wir rum und gehen wir in Gemeinden überall in diesem Land und wir rufen zu Gottes Volk, jetzt ist die Zeit aufzustehen. Unser Dienst ist ein Lehrdienst und auch in Anbetung, Gebet und Durchbruch. Dienst. Das ist unser Verlangen, wirklich, also einzelne Menschen und auch ganze Gemeinden in einen Durchbruch zu bringen, um die Gegenwart Gottes zu erleben und wirklich zu erkennen, wer Gott ist und was er durch Jesus getan hat. So, wir brauchen sehr viel Gebet. Wir würden es schätzen, wenn ihr sowas mitnimmt. Es passt in euer Bibel rein, wenn ihr an uns denkt und für uns betet. Wir sind auch ein Reisedienst, also wir leben auch von diesem Dienst. Und wenn irgendjemand es auf dem Herzen hätte, uns mit einem kleinen Betrag monatlich zu unterstützen, das würden wir sehr schätzen. Wir sind, wie gesagt, wir sind da. Und wir stehen mit euch, wir sind hier für Deutschland und für deutschsprachigen Raum. Und wir stehen auch ganz besonders, seitdem wir hier sind, für diese 3 Länderecke, hier die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Und wir möchten unseren Teil tun und wir brauchen halt Hilfe. Und deswegen schämen wir uns nicht, das einfach zu sagen. Und so bete für uns. Und falls der Herr zu euch spricht, wir sind dankbar. Okay? Gut. Lasst uns anfangen. Und das ist der letzte Abend. Moment, ja. Okay. Ist das da? Ja. Okay. Ich liebe es, wenn Dinge funktionieren. Okay. So. Es geht los hier. Die Autorität der Gläubigen. Und ich finde das gut. Die Autorität der Gläubigen. So normalerweise heißt das der Autorität des Gläubigen. Aber die Gemeinschaft ist sehr wichtig für Autorität. Ja? Dass wir nicht einfach so abgekapselt und isoliert rausgehen und versuchen, die Welt zu verändern, sondern dass wir eingebettet sind in eine Gemeinschaft. Kay und ich, wir waren 3 Jahre in England und der Grund, weswegen wir in England waren, ist, weil wir wussten, wir brauchen eine Gemeinschaft, wir brauchen den Leib Christi. Und das war ein Dienst da, eine Gemeinde und auch eine Bibelschule, wo wir eingerahmt waren in eine Gemeinschaft. Wir sind auch hierher umgezogen wegen der Gemeinde in Freiburg, weil wir gesehen haben, da können wir wirklich ein Teil von etwas sein. Wir würden lieber ein kleiner Teil in etwas Größeres spielen, als ein großer Teil in nichts. Ja. Und am liebsten würden wir einen großen Teil spielen in etwas Größeres. Ne? Aber wenn wir die Wahl haben, dann würden wir lieber einfach etwas tun, zusammen mit Leuten, die wirklich etwas tun, als nur so ständig wie ein Hamster die Räder drehen. Und so deswegen sind wir auch hier und wir schätzen auch diese Gemeinde und möchten euch ermutigen. Vielleicht sind auch andere aus anderen Gemeinden gekommen, aber die Gemeinde Jesu ist sehr wichtig und wir, die Autorität, die wir als Gläubigen haben, die haben wir am besten zusammen mit anderen. Jesus sandte seine Jünger aus, nicht einfach so, sondern zu zweit. Ja. Und interessanterweise, die Jünger, selbst bei der Verfolgung in der Apostelgeschichte, die Jünger gingen nicht einfach so isoliert raus, sondern sie gingen in Teams raus. Und das ist, was wirklich viel ausmacht bei dem Thema Autorität. Es ist ein sehr wichtiges, das war nur nebenbei, ihr braucht auch nichts extra dafür zu bezahlen. Das war so nur, steht auch nicht auf der Folie, ne? Also, und auch nicht auf euren Notizen. So, lasst uns in 2. Korinther schauen. Heute Abend geht es weiter mit dem Thema die Waffen unseres Kampfes. Und hier in 2. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. So hier, erstens sagt Paulus, obwohl wir im Fleisch wandern, diesen Satz kann man verschieden verstehen in der Bibel. Im Fleisch wandern in diesem Sinne bedeutet nicht, dass Paulus, natürlich bedeutet das nicht, dass er in den Lusten des Fleisches wandern oder in der Kraft, in seine eigene Kraft alleine wandeln, sondern er sagt, obwohl wir in diese Welt sind und in diese gefallene Situation der Welt, wir sind nicht irgendwo anders, wir sind nicht abgehoben, wir sind wirklich in diese Welt, aber wir kämpfen nicht, wie die Welt kämpft. Aber interessanterweise sagt er, wie Kay letzte Woche gesagt hat, er sagt nicht, wir kämpfen nicht, sondern er sagt, unser Kampf ist nicht gemäß dieser Welt. Die Waffen unseres Kampfes, sie sind nicht die Waffen, die man, wie Panzer und Pistole und so weiter und so fort. Die Waffen unseres Kampfes, sie sind nicht fleischlich. Wir kämpfen auch nicht politisch. Wir kämpfen auch nicht mit Menschen. Sondern wir kämpfen, sagt Paulus in Epheser 6, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Das ist wirklich ein großes Problem. Unser Feind ist sichtbar, unsichtbar. Es würde viel helfen, wenn wir ihn sehen können. Er kann uns sehen, aber wir können ihn nicht sehen und er kann uns auch dadurch täuschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber weil wir unser Feind nicht sehen können, kämpfen wir sehr oft gegen Fleisch und Blut. Und kämpfen wir auf diese fleischliche Ebene und es bringt absolut nichts. So Paulus sagt, obwohl wir hier in dieser Welt sind und wir sind in einem gewissen Sinne ausgeliefert, diese physischen Welt, wir kämpfen nicht wie die Welt und die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Und ich finde das sehr, sehr interessant, sondern mächtig. Nicht fleischlich, sondern mächtig. Das sagt, was Gott über unser Fleisch denkt. Nicht so mächtig. So, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Hier wieder ist eine Partnerschaft, was wir vom ersten Abend an betont haben, der Grund, weswegen Gott den Menschen geschaffen hat, war, dass dieser Mensch in einer Beziehung mit Gott lebt, aber dass auch dieser Mensch in Partnerschaft mit Gott ist, zu regieren. Gott braucht uns nicht in dem Sinne, aber will. Gott kann ohne uns alles nach wie vor einwandfrei machen. In der Tat, ich denke, die Herausforderung für Gott fing an, als wir kamen. Aber das ist nicht, was er will. Und Gott tut nicht das, was er kann, er tut das, was er will. Jemand hat mich einmal gefragt, kann Gott alles machen? Ich habe gesagt, grundsätzlich ja. Und dann hat er gesagt, kann Gott einen Stein schaffen, der zu schwer ist, für ihn zu heben? Und ich habe nur gesagt, Gott macht nicht Blödes, er macht nur Kluges. Gott kann alles, aber Gott tut nicht das, was er kann. Er tut das, was er will. Und er will in Partnerschaft mit uns arbeiten. Deswegen, die Waffen unseres Kampfes sind mächtig durch Gott. Durch Gott. Aber ohne uns geht es auch nicht. Wir sind beteiligt und deswegen heißt es, durch Gott sind die Waffen unseres Kampfes mächtig. Wir sind in einem Kampf und es heißt hier unser Kampf. Es heißt unser Kampf. Ich wünsche mir, es würde nur heißen unser Sieg, aber es heißt tatsächlich unser Kampf. Und der Sieg, den Sieg haben wir auch. Aber bevor wir den Sieg genießen können, gibt es einen Kampf. Dann können wir nicht nur theoretisch und theologisch wissen, dass Jesus der Sieger ist und wir in ihm die Sieger sind, sondern dann ist das wirklich eine Realität in unserem Leben. Jakobus sagt, das ist nicht auf euren Notizen, aber Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 12, glückselig ist der Mensch, der unter Versuchung, und das Wort dafür Versuchung ist griechisch für alles, was du nicht magst. Versuchung, Angriffe, Anfechtungen, Probleme, Druck. Und glückselig ist der Mensch, der überwindet in diese Zeiten, diesen Zeiten der Versuchung, Zeiten der Anfechtung. Warum? Weil er bekommt die Krone des Lebens. Autorität haben wir in dem Namen Jesu, aber die Autorität wird nur zum Anfassen in unserem Leben, wenn wir überwinden. Und wir können nicht überwinden, ohne dass wir Kämpfe haben. So, schau deinen Nachbar an und sag, preis dem Herrn, ich bin normal. Unser Kampf. Interessanterweise, in dem Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo es eigentlich um Lobpreis geht und wie Josaphat umgeben war von einem von feindlichen Armeen. Und dann haben sie zu Gott gerufen und das prophetische Wort kam und sagte, der Kampf ist nicht euer, sondern des Herrn. Wir lieben diese Stelle, ich liebe sie auch, aber wir hören da auf und sagen, preis dem Herrn, der Kampf ist des Herrn, ich gehe in Urlaub. Lass den Herrn kämpfen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Man muss die ganze Geschichte lesen, nicht einfach so Epheser 6 aufmachen, wir kämpfen nicht, Amen. Es gibt eine Stelle in Epheser 4, wenn man, hier ist eine praktische Lektion in Exegese. Es gibt eine Stelle in Epheser 4, wo es heißt, wenn ich das so einfach lese, in diesem Sinne, der gestohlen hat, er soll stehlen. Nur wenn man weiterliest, heißt es nicht mehr. Es ist gefährlich, die Bibel zu früh zuzumachen. So, es heißt hier, unser Kampf. Der Kampf ist nicht unser, sondern des Herrn. Halleluja. Aber der nächste Satz heißt, deswegen geht hinaus ihnen entgegen. Wir setzen uns nicht hin und sagen, der Herr wird für uns kämpfen, sondern der Kampf gehört dem Herrn. Tatsächlich. Wir müssen nicht so kämpfen, aber wir müssen stehen. Wir müssen unseren Stand einnehmen, wir müssen unsere Stelle einnehmen, unseren Platz einnehmen. Wir müssen an der Stelle stehen und sie haben nicht einfach sich hingesetzt, sondern sie sind aufgestanden und sie haben gesungen. Der Herr ist gut. Ich finde das wirklich gut, was sie gesungen haben. Sie haben gesungen, dass der Herr gut ist. Und dass seine Gnade, dieses Wort für Gnade, ist so speziell. Es ist das hebräische Wort Chesed. Und dieses Wort ist allumfassend. Es bedeutet Gnade, Barmherzigkeit, Treue, Loyalität, Freundlichkeit, Gottes Bund mit uns zu stehen. Das ist, was sie gesungen haben. Der Herr ist gut. Er ist zuverlässig. Und seine Gnade, sein Chesed, währet ewig. Und als sie das gesungen haben, dann wurde der Feind verheert vor ihren Augen. Aber sie mussten etwas tun. Und so ist es auch in unser Leben. Wir haben einen Kampf. Und dieser Kampf, wie gesagt, ist nicht mit Fleisch und Blut. Es gibt einen Feind. Der Sieg ist uns gegeben, aber wir müssen trotzdem in diesem Sieg stehen. So, Paulus sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Und er sagt, zur Zerstörung von Festungen. Und dann geht er darauf ein, was diese Festungen sind. Es gibt hier ein Wort, Gedankengebäude, überspitzte Gedankengebäude. Es gibt eine Übersetzung, Elbefelder, ich weiß nicht, welches Jahr das ist, aber dann heißt es, Vernünfteleien. In meinem Computerprogramm schmeißt es immer das Wort Vernünfteleien raus, sagt, was in der Welt ist, sind Vernünfteleien. Ja? Und dann sage ich, das habe ich mich auch gefragt. Das weiß ich, bin Amerikaner. Aber Gedankengebäude, Philosophien, Gedankenmuster, das Wort da, das griechische Wort ist Logismus. Es klingt, die Lügen des Teufels klingen auch manchmal logisch. Wenn der Teufel nur Lügen erzählen würde, dann würden wir ihm nicht glauben. Aber er erzählt genug Wahrheit da drin, sodass wir, das ist wie ein Köder, wir schnappen das. So Paulus sagt hier, wir zerstören Festungen. Und dann sagt er, was diese Festungen sind. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Das Schlachtfeld ist die Gedankenwelt. Das ist, wo wir zu kämpfen haben, hier was in diese Birne reinkommt. Martin Luther sagte, ich kann es nicht verhindern, dass die Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann es verhindern, dass sie ein Nest bauen in meinen Kopf. Und ich kann nicht verhindern, welche Gedanken mir ständig geschossen werden, aber ich muss es verhindern, dass diese Gedanken einen Sitz finden in meinen Kopf. Sieh, diese Gedankengebäude, diese Festungen, die sind Gedankenmuster, die sind Gedankengewohnheiten. Es sind Dinge, die wir, Festungen sind Dinge, die wir Stein auf Stein bauen in unserem Kopf sozusagen. Es ist nicht unbedingt, dass Dämonen da sind, drin sind, das sind aber die Fußstapfen von dem Feind. Dinge, die in unserem Leben geschehen, und Stein auf Stein werden diese Festungen gebaut in unserem Leben. Wir werden ständig mit negativen, destruktiven Gedanken bombardiert. Und diese Dinge, wenn wir nicht aufpassen, die bauen eine Festung in unserer Gedankenwelt. Und dann ist es sehr interessant, dass Dinge geschehen in unserem Leben, wo es ist, als wenn jemand einen Knopf drückt. Ich habe eine Reportage mal gehört, wo jemand sagte, diese Frau war sehr viel übergewichtig und sie aß wirklich so viel Butter. Und der Grund, weswegen sie Butter gegessen hat, war nicht, weil sie Butter mochte, sondern es hat sie erinnert an ihre Mutter. Butter erinnert sich an ihre Mutter. Eine Buttermutter. Und sie hat einfach Butter gegessen aus dem Grund. Ich war mit 18 Jahren, war ich heroinabhängig. Und in 4 Tagen habe ich diese Sucht, diese physische Sucht hinter mir gehabt. Ich habe nie wieder Heroin genommen. In 4 Tagen habe ich das überstanden. Obwohl, das ist wirklich Wahnsinn, weil Heroin ist etwas, was die Körperchemie verwandelt, sodass du das brauchst. Ja. Es ist nicht nur, dass du denkst, dass du das brauchst. Dein Körper braucht das. Dein Körper sagt, das muss ich haben. Und wenn du das nicht bekommst, dann kommt es dir vor, dass du stirbst. Aber in 4 Tagen habe ich zu Gott geschrien, ich war kein Christ, ich wollte auch nicht unbedingt Christ werden, aber ich glaubte, dass es einen Gott gibt und ich schrie zu Gott, dass er mir hilft und er hat mir geholfen. So gut ist Gott. Er wartete nicht,
bis ich mich bekehrt hatte, sondern er gab mir einen Vorschuss der Gnade. Und er half mir, er kam und half mir. Und in 4 Tagen mit guten Freunden, die mich in einem Zimmer eingesperrt haben, mit viel Wasser, in 4 Tagen bin ich durchgekommen. Aber danach muss man sich befassen mit dem Grund, weswegen man das getan hat. Und das ist der Kampf. Es ist, und ich sage das mit Erfahrung, es ist relativ leicht, das zu überwinden, den physischen Teil zu überwinden. Aber die psychologische Sache, der psychologische Kampf, das ist wirklich der Kampf, weswegen man das getan hat. Es gibt bestimmte Dinge in unserem Leben, wenn wir etwas erleben, wenn jemand uns etwas sagt, es ist nicht unbedingt das, was sie sagen, sondern es drückt einfach den Knopf bei uns und dann geht die Post ab. Und das ist ein Anzeichen von einer Festung. Und das ist, wo Paulus sagt, wir zu kämpfen haben. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zu Zerstörung von Festungen. So zerstören wir diese überspitzte Gedankengebäude und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Wir beherrschen unsere Gedankenwelt. Wir bestimmen, wie und was wir denken. Seid ihr noch da? Ihr dürft nur ein paar Minuten noch da bleiben. Dann müssen wir eine Pause machen. Okay, so Paulus sagt hier, wir zerstören diese überspitzte Gedankengebäude und wir zerstören jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Die Absicht des Feindes ist das Wort Gottes in dir, die Erkenntnis Gottes, zu stehlen. Das ist eine Absicht. In Matthäus 13, Vers 19 steht da drauf, so oft jemand das Wort vom Reich, vom Königreich Gottes hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Ich finde es interessant, nicht versteht. Und das bedeutet nicht intellektuelle Klugheit, das bedeutet nicht, dass wir das nur intellektuell nicht begriffen haben, sondern das Wort sitzt nicht in uns. Hier geht es nicht um intellektuelle Klugheit, sondern geistliches Verständnis erlangen. Wir nehmen das Wort in uns hinein und dieses Wort wird dann zur Offenbarung. Und diese Offenbarung wird dann zur Substanz in unserem Leben. Jemand hat gesagt, wir können den Unterschied erkennen, ob jemand auferbaut oder aufgeblasen ist, wenn jemand eine Stecknadel in ihn steckt. Wenn wir aufgeblasen sind, dann, wenn wir auferbaut sind, das tut weh, aber wir brechen nicht zusammen. Und so möchte natürlich der Feind gegen das Wort in unserem Leben kämpfen. Das ist der Grund, weswegen es so wichtig ist, dass wir in dem Wort bleiben und das Wort in uns bleibt. Und wenn wir zurückkommen von der Pause, dann machen wir weiter in diesem Sinne. Okay, so jetzt gibt es 15 Minuten Pause und dann geht's weiter. Okay, 15 Minuten.